Ja, liebe Geschwister, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht bei Lukas im 6. Kapitel. Vorgeschlagen sind die Verse 36 bis 42. Ich lese aber zusätzlich noch 17 bis 19. Zur Vorgeschichte: Jesus war die ganze Nacht über auf einem Berg gewesen, um zu beten. Am nächsten Morgen erwählte er die 12 Apostel. Und dann geht es mit dem Vers 17 los. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Und die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Darum seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinem Meister, jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du doch den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der im Auge deines Bruders ist. Ja, soweit der vorgeschlagene Text. Und wenn man diesen Text liest oder hört, dann fällt einem, denke ich, unweigerlich die Parallelstelle aus Matthäus ein. Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Matthäus berichtet, dass Jesus auf einen Berg stieg. Hier bei Lukas ist es ein ebener Platz. Der Abschnitt wird bei Lukas daher auch als Rede auf dem Feld oder als die Feldpredigt bezeichnet. Tja, eine Ebene, ein Feld und ein Berg, das ist ja schon mal ein Unterschied. Und es gibt noch weitere Unterschiede zwischen den beiden Texten. Da ist zum einen der Zeitpunkt der Erwählung der 12. Das ist bei Matthäus nach der Bergpredigt, hier bei Lukas vorher. Auch der Inhalt der Predigt ist unterschiedlich. Bei Lukas fehlen nämlich große Teile. Es wird daher von manchen behauptet, dass es sich um grundsätzlich zwei verschiedene Sammlungen von Predigtabschnitten behandelt, die von Matthäus bzw. Lukas so zusammengestellt wurden. Nun, ich glaube, dass es sich trotz dieser, ich sag's mal, Ungereimtheiten bei den Schilderungen um ein und dieselbe Predigt handelt. Man kann sich einen ebenen Platz ja auch in einem bergigen Gelände vorstellen. Und man kann sich auch vorstellen, dass Jesus von weiter oben hinunterstieg in die Ebene und dann noch mal ein Stück wieder auf den Berg rauf, damit man ihn besser sehen und hören kann. Ja, also ich glaube, dass man die beiden Schilderungen, auch was das Äußere angeht, schon übereinander bekommt. Jetzt erwähnt Matthäus ja die Berufung der 12 erst später, also nach der Bergpredigt. Das kann auch dem geschuldet sein, dass Matthäus sein Evangelium auch sonst nicht streng chronologisch ordnet. Also das kriegt man auch irgendwie übereinander. Ja, und dann ist da noch der Aspekt des kürzeren Berichts bei Lukas. Da muss man ja mal sehen, an wen hat der Lukas sein Evangelium geschrieben? Zunächst an Theophilus. Und Theophilus ist ein Nicht-Jude. Deshalb kann er aus der Bergpredigt, also aus dem großen Abschnitt, auch Dinge weglassen, die eindeutig Juden betreffen, die also primär für Juden wichtig sind. Wenn ich das alles zusammenfasse, dann komme ich zu dem Schluss, dass es sich bei der Bergpredigt und auch bei der Feldrede durchaus um ein und dieselbe zusammenhängende Predigt Jesu handelt. Lukas hat unter der Führung des Heiligen Geistes andere Schwerpunkte gesetzt und sie für seinen Leserkreis entsprechend gekürzt. Ja, so viel zum Äußeren. Aber kommen wir vom Äußeren zum Text. Da ist zunächst dieser Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dieser Text, dieser Vers, der gibt den Grundtenor des ganzen Textes wieder. Er ist wie eine Überschrift. Unter dieser Überschrift, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, ermahnt uns Jesus in 4 kurzen Sprüchen und in 2 Gleichnissen. Die 4 Sprüche, die sind so gestaltet, dass je 2 Verbote und 2 Gebote enthalten. Richtet nicht, verurteilt nicht, sprecht los, also vergebt, und gebt. Diese 4 Dinger. Und da wird es konkret, wie das gemeint ist mit der Barmherzigkeit. Was auf die Überschrift folgt, das sind praktische Beispiele und Begründungen. Im ersten Vers, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt, sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Das hört sich zunächst mal, ja, ganz gut an, kriegt man irgendwie hin, denke ich. Ja? Aber welche Menschen kommen euch so in den Sinn, wenn es darum geht, anderen zu vergeben? Da stellt sich die Frage an dich, bist du bereit, den anderen loszusprechen, dem anderen zu vergeben, auch dann, wenn der Schmerz richtig tief sitzt? Man muss ja nur mal in die Zeitung gucken und sich vorstellen, man selbst wäre betroffen von den Dingen, die da stehen. Da geht es um Missbrauch, da geht es um Mord, da geht es um Vergewaltigung. Bist du bereit, einem Menschen zu vergeben, der dir oder einem, der dir nahesteht, sowas antut? Es gibt Dinge, die verletzen so richtig tief. Und dann ist das, glaube ich, mit der Vergebung schon ganz schön schwierig. Wenn der Schmerz so tief sitzt, bist du dann bereit, dass Jesus in dein Leben kommt, dass Jesus in diese Situation kommt und sagt, ich nehme dir den Schmerz, damit dir Vergebung ermöglicht wird? Oder hältst du an Schmerz und Verletzung fest? Ganz schön schwierig. Ich glaube, wenn das wirklich bei uns im Umfeld passiert, dann müsste der Heilige Geist ganz schön an uns arbeiten, dass wir Jesus da so in unser Leben reinlassen. Ja, das ist der Auftakt. Dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Jesus ermahnt uns, großzügig zu geben. Und da geht es nicht nur um Geld. Da geht es auch um Zeit. Da geht es um Anteilnahme. Da geht es, so wie man heute sagt, auch um Empathie. Bin ich bereit, mich in das Denken, in das Fühlen des anderen reinzudenken, reinzufühlen und Lasten mitzutragen? Jesus verheißt hier, dass je mehr wir geben, desto mehr wir von alledem wiederbekommen. Das ist ein himmlisches Prinzip, das beschreibt Jesus auch an anderer Stelle. Ja, Jesus fordert uns auf, großzügig zu sein und nicht klein klein zu rechnen. Das wird an dem Bild vom Maß deutlich. Ja, wenn man so ein Maß hat, das wird nicht oben abgestrichen, sondern es wird gequetscht und gerüttelt, dass noch viel mehr reinpasst und dass es doch dann am Ende noch überfließt. Ja, das ist auch eine Verheißung. Wer gibt, wer großzügig ist, der wird auch großzügig belohnt. Entscheidend ist für mich da die Einstellung zu der Geschichte, die innere Einstellung. Man kann ja denken, jo, ich möchte belohnt werden, also bin ich auch großzügig. Dieses Denken ist aber nicht richtig. Denn das wäre ja gesetzliches Denken, zweckgebundenes Denken. Ein Denken in der Art, dass ich für den Lohn, den ich erhalte, selbst verantwortlich bin, dass ich selbst etwas dafür tun kann und selbst dafür etwas tun muss. Die Überschrift über diesen Abschnitt sagt aber etwas ganz anderes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und angesichts der Barmherzigkeit, die ich selbst schon erfahren habe, da kann ich nicht anders als selbst barmherzig sein. Aus der Erkenntnis heraus, dass ich selbst schon so viel empfangen habe, da kann ich selbst umso mehr geben. Und angesichts dieser Erkenntnis wird aus dem gesetzlichen Denken ein Denken aus Dankbarkeit. Ein Denken, ja, dass ich dem anderen auch etwas geben möchte, weil ich selbst schon so viel empfangen habe. Und dann bin ich Täter des Worts und nicht nur Hörer. Ja, schauen wir auf die Gleichnisse, die Jesus in diesem Abschnitt zu seinen Zuhörern redet. Jesus macht uns deutlich, warum die beschriebenen Verhaltensweisen gut und richtig sind. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ja, diese Frage Jesu ist wie eine rhetorische Frage. Die Antwort weiß jeder. Sie lautet: Nein, ein Blinder kann keinen Blinden führen. Obwohl man heute wie auch damals an vielen Stellen den Eindruck hat, dass gerade das praktiziert wird. Aber man sieht ebenso damals wie heute an vielen Stellen, dass tatsächlich beide in die Grube fallen. Was will uns Jesus damit sagen? Blinde Menschen haben heutzutage ja diverse Möglichkeiten, sich zu orientieren und ja, klarzukommen, weil wir uns auch darauf eingestellt haben. Wir haben gut ausgebaute Gehwege und Straßen und an Ampeln gibt es akustische Signale. Im antiken Palästina war die Situation natürlich ganz anders. Gefahren wie Gruben lauteten an jeder Ecke. Ein Blinder war auf einen Blindenführer angewiesen. Was aber, wenn jemand zum Blinden kommt und sagt: Ich weise den Weg, lege deine Hand auf meine Schulter und folge mir, obwohl er selbst blind ist. Der Blinde, der kann das nicht verifizieren. Er kann das gar nicht einschätzen. Wer ist das da, der mich führen möchte? Er folgt seinem blinden Blindenführer und beide fallen in die Grube. Ja, welche Bedeutung hat dieses Gleichnis? Ganz einfach, folgt niemand, der geistlich blind ist. Zum Beispiel den Pharisäern, damals an die Zuhörer gerichtet. Ihr fallt sonst alle in die Grube. Gerade die religiöse Elite des Landes war geistlich gesehen stockblind. Aber sie waren auch eifrige Blindenführer. Sie waren blind für Jesus, das Licht der Welt. Sie haben es nicht gesehen. Sie waren auch blind für ihre eigene Sünde und die Verkehrtheit ihres Herzens. Unter ihrer Leitung fielen Menschen massenweise in die Grube. Niemand sollte ihnen folgen. Die Jünger sollten vielmehr Jesus nachfolgen. Jesus als das Licht der Welt. Er ist der Einzige, der von Anfang an geistlich sehend ist und nicht blind. Er ist derjenige, der uns den Weg weist, ohne dass wir in eine Grube fallen. Unter seiner Leitung kommen wir sicher ans Ziel. Und Jesu Jünger sollten sich davor hüten, selbst blinde Blindenführer zu sein. Ein Jünger Jesu sollte niemals im eigenen Auftrag handeln. Er sollte niemals aufgrund seines eigenen Ermessens agieren. Niemals etwas lehren oder verkündigen, was nicht im Einklang mit dem Evangelium steht. Und betrachten wir in diesem Zusammenhang den Vers 40. Dort steht: Der Jünger steht nicht über dem Meister, wenn er vollkommen ist. So ist er wie sein Meister. Ein Jünger Jesu darf sich unter keinen Umständen über seinen Meister stellen oder erheben. Er soll sein Leben lang von ihm lernen, zu ihm hinwachsen. Im allerbesten Fall, und da ist er schon ziemlich weit gekommen, im allerbesten Fall kann er so sein wie sein Meister, aber kein bisschen mehr. Das bedeutet für uns, die wir Jesus nachfolgen, dass wir die natürliche Pflicht haben, Jesus zu folgen und ihm immer ähnlicher zu werden, zu ihm hinzuwachsen. Das ist die große Herausforderung, aber auch die große Möglichkeit unserer Jüngerschaft. Jesus ist unser Herr, er ist sehend, er geht voran, er leitet, er bestimmt, er regiert. Wir folgen ihm im Vertrauen und wir glauben ihm. Sein Evangelium soll Platz finden in uns und soll aufgehen, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Und auf diese Weise können wir ein immer größerer Segen für unsere Mitmenschen sein und sie zu Jesus hinführen, zu dem, der geistlich Blinde sehend macht. Und dann ist da noch das zweite Gleichnis, das, glaube ich, jeder kennt, das mit dem Splitter. Lesen wir nochmal oder hören wir auf die Verse 41 und 42. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ja, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, mit einem Splitter im Auge und einem Balken im Auge, das hat ja schon fast was von einer Karikatur. Ja. Es ist aber, ja, wenn man so will, eine Karikatur mit einer sehr ernsten Botschaft. Jesus spricht nämlich ein typisch menschliches Verhalten an. Großzügig zu sein mit den eigenen Sünden und Fehlern, aber die Fehler und Sünden der anderen durch eine große Lupe zu betrachten. Auch unter uns Christen geht das. Das gibt's auch, ja. Auch uns Christen fallen Schwächen unserer Schwestern und Brüder sofort ins Auge. Dann erhält der Bruder oder die Schwester die besten Ratschläge der Welt. Du musst dies oder jenes lassen. Ist doch ganz einfach. Doch was wir nicht sehen, ist der gewaltige Balken im eigenen Auge. Und der wiegt tausendfach schwerer als der Splitter im Auge des anderen. Interessanterweise sagt Jesus ja nicht, dass die Splitter im Auge des Bruders erhalten bleiben sollen. Ein Splitter im Auge tut weh, ist ein gewaltiger Schmerz, ist ein schmerzhafter Zustand und dem soll man abhelfen. Hilfe ist notwendig. Aber einen kleinen Splitter aus dem eigenen Auge zu ziehen, ist ja nun ziemlich schwierig, wenn nicht unmöglich. Mein Bruder, der kann mir dabei helfen, den Splitter herauszuziehen. Ja, Geschwister sollen sich gegenseitig die Splitter aus dem Auge ziehen. Aber Jesus sagt auch, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Ja, für dich und für mich heißt das, zuerst unser Balkenproblem zu lösen, bevor wir uns um den Splitter im Auge des anderen kümmern. Zuerst müssen wir Buße tun, ich selbst. Zuerst muss ich zu Jesus kommen, im Bewusstsein, dass ich selbst nicht vollkommen bin und ähnliche Schwächen habe wie mein Bruder oder meine Schwester. Und in dem Bewusstsein können wir in Demut und Barmherzigkeit dem anderen helfen und wir können uns gegenseitig von unseren Splittern befreien. Wir sehen die Verwandtschaft zwischen den beiden Gleichnissen. Der Blindenführer, der war wirklich blind für sein eigenes Problem. Und so ist es auch mit dem Balkenträger im zweiten Gleichnis. Die Jünger Jesu sollten auf keinen Fall so sein wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die andere kritisierten, selbst Jesus und seine Jünger, aber ihre eigenen Balken nicht wahrnahmen. Und das Ganze unter dem Tenor, unter der Überschrift: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.